Can I go again? I'd like another one.
It's a hell of a responsibility to be yourself.
Herzlich willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme von und mit Anne Kessel
und Lisa van Brakel. Willkommen. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Film-, Serien- und Fernsehbranche arbeiten. Und warum nicht deutsche Serien und Filme? Because we think it's better not to shit where we eat.
Right.
Right. Willkommen, willkommen. Wie immer vorab die zwei Regeln dieses Podcasts. Wir sind nicht spoilerfrei. Das heißt, am besten habt ihr den Film, den wir heute besprechen, schon gesehen. Und Anne und ich haben vorher nicht drüber gesprochen, wie die jeweils andere den Film denn fand. Das heißt, das hier ist jetzt eine Blackbox für uns beide. Wenn wir gleich über diesen Film hier sprechen.
Jay Kelly.
Yes, starring George Clooney. Den wir in unserer Folge davor auch schon hatten bei Ocean's 11. Wir haben so eine lustige Kette hergestellt. Ne? Wir haben erst The Rip mit Matt Damon, der dann in Ocean's 11 auch mitgespielt hat. Und natürlich George Clooney. Und jetzt ist George Clooney der Hauptdarsteller von Jay Kelly. So.
Right.
Das führen wir nicht vor, das können wir schon mal sagen. Das, was wir als nächstes besprechen werden, da ist George Clooney nicht zu sehen. Oder irgendjemand aus diesem, auch nicht Adam Sandler, der hier mitgespielt hat bei Jay Kelly. Genau, kurz abgeschwiffen. Aber eigentlich geht es ja jetzt um die wichtige Frage. Anne, wie hat es dir denn gefallen?
Ja, also Jay Kelly, ein Film. 2 Stunden, 12 Minuten. Und ich sag mal so, also wir haben ja den Deal, du und ich, wenn wir eine Serie gucken,
ja,
die wir aus welchen Gründen auch immer nicht ertragbar finden, dann dürfen wir stoppen und aufhören.
Ja, wir sind so nett
zueinander. Das dürften wir auch, wir sind sehr nett zueinander, das ist, wir sind auch beide über 30, ne? Wenn man nicht mehr so wahnsinnig viel Lebenszeit hat, guckt man keine schlechten Serien mehr zu Ende, man liest keine schlechten Bücher mehr zu Ende.
Warum alles auch? Nicht mehr.
Warum? So, also diesen Deal haben wir, den haben wir auch im Grunde ja bei Filmen.
Ja.
Also klar, wenn einer sagt, ab Minute 12 hat es mich gerissen, es war nicht zu ertragen, fair enough. Aber ich habe ja bei Filmen schon immer eher das Gefühl, ey Anne, come on, die 2 Stunden wirst ja wohl noch durchstehen.
Ja.
So, dieser Film dauert 2 Stunden, 12 Minuten. Ich habe ihn komplett geguckt und ich freue mich heute mit dir darüber reden zu können, weil es gibt einige Sachen, über die würde ich gerne mit dir reden.
Ja.
So, aber ich drücke mich um meine Antwort auf deine Frage, wie hat's dir denn, also wie hat's mir denn gefallen? Und das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil dieser Film hat mich durchaus zum Nachdenken angeregt, auch in Vorbereitung natürlich auf dieses Gespräch mit dir.
Ja.
Und je länger man drüber nachdenkt, desto mehr Details fallen einem wieder ein oder auf. Mhm. Aber unterm Strich, glaube ich, kann man sagen, für meinen Geschmack, habe ich schon häufiger gesagt, ich mag ja unterhaltsame Erzählungen.
Mhm.
Unterm Strich war das für meinen Geschmack ein bisschen plot- und handlungsarm. Aber dieser Film ist ja auch kein Action-Thriller, ne? Also das ist eh eine Frage, die ich dir gleich gerne mal stellen würde. Was ist eigentlich das Genre?
Ja,
in welche Kategorie Genre tun wir diesen Film einsortieren?
Gute Frage.
Und ja, also dieser Film ist, ich sag mal so, ich habe schon unterhaltsamere Filme gesehen. Ich habe aber auch schon wirklich wesentlich schlechtere Filme gesehen. Ich würde nicht sagen, dass Jay Kelly ein schlechter Film ist. Das ist er nicht.
Nein.
Aber, also, wenn mich jemand fragt, Anne, ich habe heute Abend irgendwie Lust auf einen unterhaltsamen Film, kannst mir einen empfehlen, würde ich Jay Kelly wohl eher nicht nennen.
Mhm.
Kannst du mich nachempfinden?
Ja, das kann ich sehr nachempfinden, wie es dir mit dem Film ging. Ich hatte tatsächlich folgendes Erlebnis beim Schauen. Ich habe den Film auch komplett gesehen, allerdings in 2 Teile gestückelt. Und zwar habe ich nämlich festgestellt, nach, es war noch 20 Minuten auf der Uhr und ich habe festgestellt, ich bin so müde, ich muss jetzt einfach ins Bett gehen. Es war jetzt nicht nachts um drei, ich war einfach müde. Ich habe akzeptiert, dass mein Körper müde ist. Ich habe auch akzeptiert, dass der Film mich offensichtlich nicht so mitgerissen hat, dass ich konnte ja dennoch müde werden.
Mhm.
Und ich hatte auch das Gefühl, ich werde morgen locker wieder einsteigen können. Das ist jetzt vom Plot, wie du ja auch gesagt hast, nicht so komplex, dass man die Fäden jetzt möglichst beieinander halten muss. Bis zu dem Zeitpunkt war ich relativ unemotional. Also mich hat Jay Kelly jetzt nicht, ich war nicht bei Jay Kelly irgendwie. Da habe ich gleich dann auch die Frage, so Thema Anbindung an die Hauptfigur.
Mhm, mhm.
Weil mir war das relativ schnuppe. Ich war nicht emotional berührt bis zu dem Zeitpunkt, dass der da ja auch kontinuierlich die Menschen um sich herum verliert. Ne? Also er stellt ja fest, ja. Oh Gott, ich habe mein ganzes Leben den Film gewidmet und meine ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen alle vernachlässigt. Also es gab halt nur das Leben für den Film und damit blieb was anderes auf der Strecke. Das ist eine Tragik. Trotzdem habe ich das nicht richtig gefühlt. Mhm. So. Und das war für mich der Hauptpunkt, warum ich nicht dabei war. Tempo des Films mal da hingestellt.
Mhm. Mhm.
Cut, nächster Tag. Ich gucke mir die letzten 20 Minuten an. Und ich war ausgestiegen an der Stelle, an der Ron gerade sich ins Taxi gesetzt hat und auch ihn noch verlassen will, als letzter. Also alle anderen haben schon sind alle schon aus seinem Leben getreten. Ron steht da, ne, fährt mit dem Taxi davon. Jay Kelly kommt aus dem Wald, wo er die halbe Nacht wohl verbracht hat. Anzug immer noch blütenrein weiß. By the way, kleine Randnotiz ans Kostüm, habe ich nicht ganz geglaubt. War in dem Moment jetzt auch nicht spielentscheidend. Und er rennt im Taxi hinterher und stoppt ihn. Und die zwei stehen sich da so auf dem Feld gegenüber.
Und da hast du auf die
Und da habe ich gedacht, jetzt gehe ich ins Bett. Also das sagt ja schon viel darüber aus, wie ich sehr ich nicht mitgegangen bin mit dem Schicksal von Jay Kelly.
Mhm.
Und bin am nächsten Tag wieder eingestiegen. Und irgendwie muss ich dazwischen wohl innerlich entschieden haben, dass meine Hauptfigur oder meine Anbindungsfigur Ron ist. Dass ich eigentlich mit dem mitfühle. Weil ich bin wieder reingekommen in dieselbe Szene, hab ja einfach nur wieder auf Play gedrückt. Und ab da war ich die letzten 20 Minuten total dabei. Ich habe auch ein bisschen geheult am Ende, weil ich dann bei Ron war. Ja.
Du hast geweint bei diesem Film. Selbst ich habe nicht geweint bei diesem Film. Und das will was heißen, ich weine ja wahnsinnig schnell, gerne auch nur auf Verdacht.
Ja.
Ja, aber das ist mir nicht passiert bei Jay Kelly. Du hast geweint bei Jay Kelly. Mhm.
Bei folgender Szene, nicht bei dieser Opulenten, wo sein ganzes Werk gezeigt wird und dann guckt er die Menschen im Raum an, ne, die im Kinosaal sitzen und sieht auf deren Gesicht dann Emotionen und dass das was bedeutet, dass die alle eine Erinnerung haben, eine Assoziation an die Filme. Vielleicht ja auch nicht nur an den Film, sondern boah, den habe ich zusammen gesehen, das war das erste Date mit der Liebe meines Lebens. So, das spiegelt sich alles in diesen Gesichtern wieder und es gibt ihm das Gefühl von, naja, er hat halt sich entschieden, seine Lebenszeit dem Film zu widmen und das bedeutet halt schon was. Da habe ich nicht geheult, sondern der Moment davor, in dem Ron und Jay sich gegenseitig fertig machen. Das ist eine Szene ohne Dialog und sind sehr viele Nahen und Ron streicht ihm mit einem Sharpie, also die Augenbrauen schwärzer und mit was auch immer, diesem schwarzen Puder streicht ihm noch ein bisschen.
Also du meinst fertig machen im Sinne von man macht sich schick für die Gala, nicht man macht sich fertig im Sinne von man hat einen Streit.
Ach so, nein, um Gottes Willen. Nein, die machen sich, ja okay, gut, dass du es nochmal sagst, ja. Das ist sehr wichtig. Sie sind angezogen, sie machen sich bereit für die Gala und das ist ohne Dialog und diese beiden Männer, die offensichtlich 30 Jahre zusammen durchs Leben gegangen sind und die auch die große Frage ist, sind sie nur in einem Chef-Angestellten-Verhältnis oder sind es wirklich Freunde? Dieses im Stillen sich gegenseitig eben, ne, er macht ihm die Haare, Jay Kelly steckt ihm sein weißes Anstecktuch aus, ne, vorne in die Brusttasche. Richtet Ron noch mal die Fliege. Und das habe ich gefühlt. Über Ron aber auch wieder. Obwohl es ja Jay Kelly ist, der die ganze Zeit offensichtlich Bindung möchte und sich einsam fühlt und Freundschaft und Nähe will und eine Beziehung zu seinen Töchtern jetzt doch haben möchte, war ich halt bei Ron dabei. Für den war ja die große Frage, ich nehme diesen Mann als Freund wahr, aber sind wir das wirklich? Oder bin ich eben nur der Manager, der 15% seines Gehalts jedes Mal bekommt? So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschlossen.
Hast du eine Antwort auf die Frage? Also sind Ron und Jay Freunde oder sind sie es nicht?
Ja, also du, ich entnehme deinem Gesicht, du weißt es nicht, oder?
Ich weiß es nicht.
Aber zwei Fragen. Weißt du es nicht? Oder findest du, der Film gibt darauf keine klare Antwort? Oder beides?
Okay. Naja, dann müsste ich ja, sagen wir mal so, wenn der Film darauf eine klare Antwort gäbe, hätte ich sie eventuell ja auch vielleicht einfach nur nicht erkennen können. Also das heißt, liegt's am Film, liegt's an mir? Ich habe keine Antwort auf die Frage. Und eigentlich tendiert man natürlich eher zu, also gerade auch, weil diese Szene, die du beschrieben hast, wie zwei erwachsene Männer, die sich seit Jahrzehnten kennen, wie die sich gegenseitig auf eine ja schon liebevolle Art bereit machen, um gemeinsam einen großen Moment zu erleben.
Ja.
Das ist, und ich rede hier überhaupt nicht von Bromance oder irgendwas anderem, sondern einfach von einer tiefen, innigen Verbundenheit zweier Menschen. Natürlich würde man da sofort von der Emotion her sagen, natürlich sind das Freunde. Mhm. Weil sonst würden die das in so einer liebevollen Art und Weise nicht tun. Aber ich habe mir schon auch im Nachhinein die Frage gestellt, und ich meine, wir beide kennen das, wir sind auch in diesem Business berufstätig, wir haben auch beide Agenten, Agentinnen. Und die hat man ja auch aus gutem Grund. Und das ist eine Dienstleistung und das sind auch für uns tatsächlich auch wichtige Menschen in unserem Arbeitskontext.
Ja.
Und es ist sicherlich förderlich, behaupte ich jetzt einfach mal, wenn man diese Menschen mag und vielleicht sogar auf eine freundschaftliche Art die mag. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist der Grat dann schmal zu sagen, sind das wirklich Freunde? Weil es ist natürlich eine Form von Arbeitsbeziehung und das ist ja auch total okay.
Das ist auch die Frage des Films. Also das ist der Kern doch eigentlich, diese ewige Frage von, also eigentlich alle zwischenmenschlichen Beziehungen werden hinterfragt, die er hat. Und bei seiner Entourage von der Friseurin über seine Publizistin, PR-Managerin Liz, über seinen Manager Ron, dann gibt es offensichtlich noch seinen Anwalt, den er am Telefon hat zwischendurch, ne, weil er ja seinen alten Studienkollegen und damaligen Freund offensichtlich, die waren ja in einem Kampf, also die haben sich gestritten und geschlagen.
Er hat ihm die Nase gebrochen.
Er hat ihm die Nase gebrochen, so, sagen wir, wie es ist. Er hat ihm die Nase gebrochen. Diese Beziehungen werden ja alle hinterfragt. Und die große Frage, also hier ist es natürlich so, die machen das, die gehen seit 30 Jahren gemeinsam durchs Leben, Ron und Jay. Das ist also eine Beziehung, die es 30 Jahre lang gibt und die besteht natürlich mit einem Vertrag auf dem Papier. So. Und im Grunde ist es wie so eine Art Liebesgeschichte auf freundschaftlicher Ebene. Ist es nicht auch mehr für dich? Sind wir nicht doch mehr für dich? Bin ich nicht auch mehr für dich? Das ist so ein bisschen die Frage, habe ich das Gefühl. Auch man sieht halt im Gegensatz dazu den anderen Schauspieler Ben, der auch von Ron vertreten wird und der sich eben von ihm trennt. Und der zieht sich ja dann total darauf zurück zu, die kriegen 15% von uns, das sind nicht unsere, sind nicht unsere Familie, sind nicht unsere Freunde. Das ist seine Aussage. Ich glaube, die Antworten, also es wird nicht gesagt, das eine ist richtig, das andere ist falsch, sondern die einen sagen eben, es ist nur so, Liz wiederum entscheidet ja auch. Also für mich ist das eben hier die Grenze. So ordne ich diese Beziehung ein. Ich bin auch seit 30 Jahren seine
Pressesprecherin,
Danke, ne? Pressesprecherin, so ist korrekter, ja. Pressesprecherin. Aber ich ordne diese Beziehung so ein und deswegen steige ich jetzt hier aus dem Zug und fliege nach Hause zu meiner Familie. So. Und Ron entscheidet sich halt anders. Und es ist halt, ich sehe das Ende so, dass Jay am Ende, also Ron hat ja gekündigt. Also Ron sagt ja im Grunde auch so nicht mehr. Ich stelle jetzt nicht mehr meine Familie für dich hinten an. Ich fliege jetzt nach Hause. Und das akzeptiert er auch und sagt er dann, komm doch bitte zu meinem Tribute mit als Freund. Das bittet er ihn. Ich finde, man kann die Frage stellen, ist es wirklich ehrlich? Also ist es wirklich so gemeint oder will er eben einfach nur nicht einsam sein? Und ich weiß auch nicht, ob Ron an der Stelle nicht hätte sagen müssen, weil er sagt ja auch, I'm the only one here. Und ist es also, vielleicht ist die Aussage an der Stelle auch, du kannst es nie klar sagen. Solange da ein Vertrag ist, bleibt es uneindeutig. Vielleicht ist uneindeutig die Antwort. Ich glaube aber, der Film will eigentlich schon sagen, dass am Ende die Erkenntnis ist, wir sind Freunde. Und wir haben hier gemeinsam was erschaffen. Und es war wert, was wir in anderen Beziehungen eben, dort auf der Strecke geblieben ist. Weil, also mal von diesen Gesten abgesehen, dass sie sich da gegenseitig dann fertig machen, was mich halt auch so gerührt hat, habe ich das so gelesen, weil es gibt einen Moment früher im Film, da rechtfertigt Ron eben seine Annahme, dass die beiden Freunde sind, weil er sagt, er war doch bei Vivians, weiß ich nicht, Sweet 16 oder so, jedenfalls, also er war bei mir, als meine Tochter jenes Erlebnis, also jedes Ereignis gefeiert hat. Und dann sagt, glaube ich, Liz so, ja, aber warst du bei Daisy's, also bei seiner Tochter, it only goes one way. So, du wirst halt nicht in seinen privaten Zirkel andersrum eingeladen. Und am Ende steht Jay ja da und sagt, komm du zu meinem Event. Und natürlich ist das beruflich konnotiert, aber dennoch ist die Einladung ja in, also es geht ja, ne, es geht ja nicht darum, dass Ron sagt, bitte komm zu meiner Silberhochzeit oder so, sondern Jay fragt ihn, anwesend zu sein bei etwas, was ihm jetzt eben wichtig ist. Aber es ist natürlich nicht so, deswegen habe ich gedacht, das wird jetzt sozusagen darauf angespielt, beantwortet, aber es bleibt natürlich eben doch beruflich der Kontext, in dem sie da sitzen. Ich hatte das Gefühl, der Film möchte jetzt halt sagen, ja, sie sind Freunde. Und ich denke so, ja, aber irgendwie ist da eine Gesamtuneindeutigkeit in eurer Aussage und dass wir es nicht klar beantworten können. So, jetzt habe ich sehr lange geredet.
Ja, aber sehr klug und sehr gut nachvollziehbar, finde ich.
Dankeschön.
Ja, dieser Film, ja, das ist, dieser Film ist auf mehreren Ebenen uneindeutig, finde ich. Also, um jetzt mal hier nochmal ein Fass aufzumachen, was ist eigentlich das Genre? Also, was ist das Genre dieses Films? Ich hab ein paar zur Auswahl. Du kannst
schon
ja mal sagen,
ist schon mal wo du interessanter, mitgehst. Schon mal eine Aussage in sich selber, dass du mehrere zur Auswahl hast.
Wo du mitgehst
hast.
Oder nicht. Mhm. Ja, also, ist es eine Satire? Hm. Ist es eine Komödie?
Jo.
Ist es eine Tragödie? Ist es ein Road-Movie? Weil die sind ja schon auch viel unterwegs.
Schon.
Und da würde ich auch gerne mal das Wort Reise in den Raum werfen. Also Jay Kelly reist aus den USA nach Europa. Und das wissen wir längst, Erzählungen, die eine Reise beinhalten, das ist ja immer eine äußere Reise und eine innere Reise. Mhm. Und die innere Reise ist natürlich die Reise zu sich selbst. Und auf dieser Reise, hast du eben schon sehr richtig gesagt, gehen Jay Kelly ja auch viele Menschen verloren, die sich von ihm abwenden, bis am Schluss wirklich dann nur noch Ron übrig ist. Also da trennt sich ja quasi die Spreu vom Weizen. Aber also ja, es ist eine Reise, die erzählt wird, aber ist es deswegen ein Roadmovie? Ich sage nein. Aber ist der Film eher lustig oder eher traurig? Ich tendiere ja fast zu eher traurig und vielleicht sogar zum Wort eher tragisch. Also das Schicksal von Jay Kelly empfinde ich dann doch schon eher als tragisch. Und tragisch ist auch immer traurig.
Ja, ich würde auch Tragödie einloggen. Wenn das meine Optionen sind, dann ist es das. Auch weil es so kommt.
Ja, vielleicht hast du ja noch ein neues Genre, was du noch in den Ring werfen möchtest.
Also ich habe das Gefühl, das waren sie jetzt alle. Nee, ich glaube, es ist im Kern eine Tragödie, auch in so einer Überspitzung, dass natürlich, also so sinnbildlich ihm eben, also innerhalb von einem Wochenende sozusagen, einer Reise, wird ihm eben vor Augen geführt, wie sein Leben eigentlich ist. Das ist schon da klassisch, schon klassisch. Und dann gibt es aber diverse Elemente, ne? Also es gibt komödiantische Elemente. Es ist natürlich irgendwo ein Roadmovie, auf jeden Fall Reise zu sich selbst. Das ist total drin. Es hat schon was auch von, ja, sehr Komödie, dieses, er rennt dann hier in einem Taxi hinterher und dann rennt er da noch irgendwo in den Wald und dann immer dieses Rennen als Element, was auch schon wieder irgendwie eher unter Komödie einzuordnen ist.
Aber so ein richtiger Schenkelklopfer ist da auch nicht bei, ne? Also hast du mal irgendwann herzhaft laut gelacht? Will der Film vielleicht auch gar nicht, aber also, oder wenn er es wollte, hat er es bei mir nicht geschafft. Weil also so richtig lustig ist der nicht.
Ist da auch nicht. Also ich würde mal Tragödie einloggen. Und dann gibt es sehr viele verschiedene Elemente, mit denen halt gespielt wird. Es ist alles auch wie merkwürdig, dass dann diese, also der, dieser Reiseteil, da besteht ja eigentlich auch nur aus diesem einen Zug. Und da würde ich mal den Begriff mit der Film erzählt sich so in die Breite. Das ist ein Ausdruck von, der Film geht nicht nach vorne, es passiert halt nichts in der Entwicklung der einen Figur. Stattdessen sind wir plötzlich bei allen anderen Figuren. Liz und Ron, dieser ganze Waggon, der da plötzlich so auftritt.
Lars Eidinger, der in so einer engen Fahrradkluft irgendwie durchs Bild läuft und sich ja am Schluss auch als Handtaschendieb erzählt. Also da, das hat mich, der Auftritt hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen, sage ich mal euphemistisch ausgedrückt.
Ja, das war, da weiß ich auch nicht so richtig, da habe ich mich auch gefragt, also dramaturgische Notwendigkeit dieser Szene. Also von dem allen. Das eine, für die Figur Jake Kelly, die mal wieder in Kontakt tritt mit normalen Menschen und für die er die Filme macht. Also im Grunde, für das sind die Menschen, für die er sein Leben dem Film gewidmet hat. Mal davon abgesehen, das, was er da selber, er wollte ja dieser Star werden und er wollte das alles haben. Und warum so richtig, habe ich bis jetzt nicht verstanden. Warum das für ihn so wichtig war. Vielleicht kann man das auch nicht beantworten, wenn man diesen Drive hat und das ist dann eben so. Und, aber eben, das zählt halt was für die Menschen, die die Filme konsumieren. Das ist ja so die Aussage eigentlich. Und dass er mit denen in Kontakt tritt in dem Moment. Trotzdem kam mir das alles ein bisschen viel vor. Da habe ich mich gefragt, ob es hier um Fördergelder ging.
Oh.
Right.
Oh. Da hatte ich ja gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist ein smarter Gedanke.
Ja, weil Fördergelder bekommt man in verschiedenen Ländern in Europa dann dafür, wenn eben Geld in Anstellungen von Menschen fließt oder Motive in, sagen wir, Deutschland gewählt werden. Dann gibt es Geld aus, weiß nicht, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen. Es kann also sein, dass Gelder aus Frankreich, Deutschland, Großbritannien, also Italien auf jeden Fall, aber auch diesen Ländern dann, er ist ja nicht durch diese Länder gereist, aber da waren immer SchauspielerInnen aus diesen Ländern und dass dadurch Geld bereitgestellt wurde von den Ländern. Das habe ich mich gefragt.
Weil du, Rückfrage von mir, das hast du dich gefragt, weil du inhaltlich, dramaturgisch keine Notwendigkeit gesehen hast, warum man das so hätte erzählen müssen.
Ja, nicht in diesem Ausmaß. Und ich vereinfache mal, das ist ein Zug von Frankreich also von Paris in die Toskana. Natürlich Züge, Reisende international, aber du hättest auch den nur mit FranzösInnen und ItalienerInnen besetzen können. Und dieser extreme Fokus darauf, ne, natürlich kann man auch sagen, naja, er hat halt Menschen auf der ganzen Welt berührt, ist ein Movie-Star. Aber das alles war so lang und so ausführlich. Und deswegen hatte ich Fragen zu dieser Notwendigkeit dieser Szene. Wieso? Mussten die halt dann auch Sprechrollen haben mit bestimmten, also die mussten mindestens 3 Drehtage haben. Dann kriegst du halt bestimmte Fördergelder erst freigeschaltet. Spekuliere ich jetzt. Aber vielleicht irre ich mich auch total. Ich möchte eigentlich nur darauf hinweisen, diese ganzen Gedanken und Spekulationen kamen in meinem Kopf, weil der Film für mich dort auf der Stelle stand und nicht wirklich was passierte für die Figur. Und dieser Moment, in dem er dann heroisch Lars Eidinger jagt, der eben, also Lars Eidingers Figur jagt, der diese Handtasche gestohlen hat, was sich hinterher herausstellt mit, er hat Mental Health Issues und hat seine Tabletten nicht genommen und eigentlich ist er gar kein Dieb, um das Ganze, glaube ich, auch nochmal so abzuflachen. Also um das zu erklären, weil ich dachte so, warum, der ist ja auf weiter Flur, irgendwo, mitten im Nirgendwo, klaut die Handtasche, lässt den Zug bremsen und rennt raus. Das ist ja auch völlig, also das ist ja nicht logisch, also ist ja unlogisch gehandelt vom Dieb. Und das wurde dann begründet mit Mental Health Issues. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das so schön ist als Aussage. Hab ich Störgefühl. Und dann habe ich mich gefragt, warum? Also offensichtlich sollte es ja diese Szene geben, in der er diesen Held spielt. Und diese Szene hat aber dann, also dieser Moment ändert für ihn ja nichts. Also er als Wesen lernt dadurch ja nichts. Die einzige Funktion ist hinten raus, der kurze Moment, wenn er mit diesem Komitee in Italien dann sitzt und dann reichen die sich, also irgendwie alle kriegen Nachrichten, offensichtlich Jay Kelly ist plötzlich in der Presse und er weiß nicht genau, was los ist und dann wandern die Handys so durch die Gegend und die Leute gucken ihn alle komisch an und man denkt natürlich, es ist das Video, wie er seinem seinem Kollegen, seinem Freund aus der Schauspielzeit, mhm. in Schauspielschülerinnenzeit, die Nase gebrochen hat. Und dann ist dieser Reveal so, ah nein, es ist das heroische Video, wie er eben die Handtasche klaut. That's it.
Nicht, wie er die Handtasche klaut, wie er den Handtaschendieb
ja, natürlich. Stellt. Ja, natürlich, danke. Aber das ist es ja. Sonst hat das ja keine, das hat keine Funktion ansonsten. Und nur für diesen kurzen Moment der Spannung, dass jetzt sein ganzes Leben vorbei sein könnte, wenn halt in der Presse ist, er hat jemandem die Nase gebrochen, weiß ich auch nicht. Und deswegen hatte ich so sehr das Gefühl von, da ging es vielleicht noch um irgendwas anderes. Mhm. Weil dieser Stillstand und diese Szene und die dramaturgische Notwendigkeit dieser ganzen Szenen ist alles so, das kannst du kondensieren, wofür du das brauchst.
Ja. Kondensieren ist übrigens ein ganz großartiges Stichwort. Oh, du hast eben auch schon mal, du hast auch schon mal gerade die Vokabel lang in den Raum geworfen.
Ja.
Mein Empfinden beim Schauen dieses Films war, es gab unfassbar lange Dialogszenen.
Mhm.
Also per se ist für DrehbuchautorInnen eine lange Dialogszene natürlich eigentlich Gold. Also eine gute, lange Dialogszene ist natürlich wundervoll, obwohl natürlich dramaturgisch gesehen, damit sie nicht langatmig wird, sagen wir immer, geh so spät wie möglich rein, geh so früh wie möglich raus aus der Szene, also in die Szene rein, aus der Szene raus. Aber ich fand viele Szenen in diesem Film unnötig lang. Also das war mein Empfinden. Das hatte ich nicht das Gefühl, das ist on point. Und das war mir häufig eine Umdrehung zu viel. Also ich würde auch mal jetzt ganz krass in Frage stellen, ob dieser Film wirklich 2 Stunden und 12 Minuten hätte lang sein müssen. Weil man sagt, das ist die knackigste, konzentrierteste, fokussierteste Schnittfassung, weil der Director's Cut ist 8,5 Stunden. So, also nein, ich habe irgendwie das Gefühl, da hätte an manchen Stellen ein bisschen mehr Tempo, das war auch ein Wort, was du schon gebracht hast, ein bisschen ein höheres Tempo hätte diesem Film gut getan. Also das ist mir ein bisschen aufgestoßen und ich will jetzt gar nicht hier nörgeln, obwohl qualifiziertes Nörgeln ist ja Thema dieses Podcasts.
Ja.
Was mir auch aufgestoßen ist, und da würde mich interessieren, ob es dir auch so ging, ich fand die Musik an vielen Stellen wahnsinnig aufdringlich. Also ich hatte, also das ist schöne Musik, das ist ein toller Score, den kann man gut hören, so beim, weiß ich nicht, bügeln oder Sport machen oder so. Aber ich hatte ganz häufig mehrfach das Gefühl, oh, die Musik will mir jetzt gerade klar machen, was ich zu fühlen habe. Sie war viel zu emotionalisierend und in dem Sinne aufdringlich für mich. Und das fand ich schade.
Verstehe ich. Das ist jetzt eine gute Rampe zu einer anderen Frage, die ich mir gestellt habe. Weil, ja, also einfach ja, sehe ich auch so. Dieser ganze Film war natürlich, also ist auch zum Beispiel dort drüber, sozusagen, in seiner Inszenierung. Und er ist ja so ein super Movie-Star. Und das soll ja jetzt sein echtes Leben sein, dem wir da zugucken. Aber auch das ist halt so überdramatisiert dargestellt. Also, und es gibt ja eine Aussage zu der Hauptfigur, dass die eben, und da komme ich jetzt auch zu meinem Zitat, it's a hell of a responsibility to be yourself. Und es gibt einen Moment in dem Film, in dem seine Tochter ihrem Therapeuten gesagt hat, you're like an empty vessel. Also du bist wie ein leeres Gefäß. Ob all das quasi besagt, Jay Kelly kann gar nicht nur, also der ist nur Filmstar. Der ist nur die Hülle für, also das Gefäß, in das man etwas hineinfüllt und dann kann er hervorragend dieses Leben porträtieren oder jene Figur oder folgendes Schicksal. Aber er kann sozusagen nicht, es gibt ihn selbst nicht. Mhm. Der ist damit Anfang 20 reingegangen. Und statt sich selber zu formen als Mensch, ist er ein leeres Gefäß geblieben, um eben andere Menschen darstellen zu können. Das hat aber zur Folge, dass sein eigentliches Leben nicht normal sein kann, sondern eben auch wie ein Film eigentlich nur für ihn sein kann. Ne? Und das heißt, also alles, was er da erlebt, ist ja auch sehr drüber. Also ist ja kein normales Leben, dass er da mit einer, dass er trackt die Tochter über die Kreditkarte der Freundin und so. Und dann reist er mit einem Privatjet und dann lässt er seinen Vater mit einem Privatjet nachkommen und dann fährt er da mit einer Kolonne von 4 gepanzerten Wagen durch Paris und so. Also nichts an diesem Leben, das er führt, ist ja ein was wir als ein normales Menschenleben bezeichnen. Insofern ist die Inszenierung vielleicht auch passend. Also du musst, weil er selber nichts fühlen kann, weil er selber eben nicht selber existiert als Mensch, kommt dann eben die Emotion über Musik zum Beispiel drauf. Also ich habe mich gefragt, ob das so eine Aussage sein soll. Weil eben auch dieses, und jetzt noch mal so ein Kreisschluss, dieses Gefühl, das ich dann hatte beim Schauen, dass ich nicht rankomme an ihn. Da frage ich mich auch, ob das auch ein bisschen bewusst so gespielt wurde, dass man, also dass der Schau, dass die Figur Jay Kelly nicht in der Lage ist, emotional mit mir zu verbinden, sich zu verbinden als Zuschauerin, weil er das halt als Mensch nicht kann. Fragezeichen. Jetzt habe ich sehr philosophiert. Aber
ja, ich finde das toll. Also das arbeitet jetzt in mir. Die Frage ist, ob wir eine Antwort auf deine Frage finden.
Ich glaube
werden.
Nicht.
Ich weiß also, es nicht.
Im Grunde ist die Frage, war das hier die Absicht, was ich jetzt so mir überlege? Oder schafft der Film es nicht, dass man sich an die Hauptfigur anbindet? Und das ist jetzt eine filmtheoretische Erklärung, was die Absicht gewesen sein könnte. Dass genau das die Absicht war, dass man nicht an ihn rankommt. Weißt du, was ich meine?
Ja, diese Frage könnte uns vielleicht.
Ist es brillant oder ist es nicht gut gemacht?
Ja, gute Frage. So. Die kann uns vielleicht, könnte uns, Konjunktiv, vielleicht der Regisseur erklären, vielleicht aber auch
Maybe.
Nicht.
Ja, das Maybe. Ich habe jetzt, ich kann, wir können jetzt gerade nicht schnell anrufen.
Nee.
Aber das habe ich mich schon gefragt, ob das gewollt ist, ne? Und dass dann gerade so eine Figur wie Adam Sandler dann reingebracht wird, dass man halt was fühlt. Oder auch, Shoutout, Billy Crudup, das habe ich richtig, ne? Ja, für seine Rolle als der ehemalige Mitbewohner und Freund, mit dem er zusammen eben in der Schauspielschule war und dem er dann eben vermeintlich, schwer zu sagen, sein Leben gestohlen hat. Eigentlich hätte er die Rolle bekommen sollen, die ihn zum Star, die dann Jay Kelly zum Star gemacht hat.
Oh, das finde ich aber spannend, weil hast du das so empfunden?
Na, das ist eine gute Frage. Ja. Aber das ist eigentlich gut an der Szene, weil man kann es halt so sehen, wie Jay Kelly sagt: So, nein, du warst ja schon abgelehnt. Du hattest ja zuerst deinen Shot und du hast es ja nicht bekommen. Und dann habe ich versucht.
Eben.
Ich habe ja nicht, bin ja nicht vor dir rein und danach wollten die dich nicht mehr vorsprechen lassen. Ja, genau. Aber ich glaube, man kann in so einer Frustration und Verzweiflung den Freund nachvollziehen, ob er recht hat. Nein, aber das ist eigentlich gut.
Oder man kann auch sagen, beide Perspektiven haben ihre jeweilige Wahrheit.
Sehr wahr. Das ist auch eine der Prämissen. Beide Figuren sollten in ihrem Streit recht haben. Dann ist es ein starker Streit, ein starker Konflikt. Jedenfalls, Billy Crudup, Wahnsinn. Was eine Performance. Also da war ich total hooked. Da saß ich so und war so, okay, jetzt bin ich dabei. Und dann war der leider nach seinen 3 Szenen raus. Und ich denke so, hätte ich zugeguckt. Also da war ich, und das ist aber wieder der Punkt, an dem war ich emotional sofort dran, obwohl der 3 Szenen hatte. Und an Adam Sandlers Figur ja dann auch. Also meine ich halt, die Kreativen dahinter, die Schreibenden und Inszenierenden etc., die können es ja. Also sie waren ja im selben Film in der Lage, dass ich mich total anbinde an die 2 Figuren. Also war es beabsichtigt, dass auch ich da stehe vor dieser Jay Kelly-Figur und so sage, ich komme nicht an die ran, das ist ja hier gar nichts, Mann, irgendwie bist du nicht menschlich.
Oh, jetzt hast du das so gut analysiert. Jetzt bin ich ja fast versucht zu sagen, es war gewollt und es ist genial. Wow.
Ja.
Wow. Apropos, dieser Film hat ja auch richtig schöne Momente.
Ja.
Also dieser Film hat ja, ich fand, was die Inszenierung, Bildgestaltung, auch die kreativen Ideen anging. Also es gibt ja mehrere Flashbacks. Also Jay Kelly reist ja quasi gedanklich mehrfach in die Vergangenheit, damit wir, das Publikum, quasi auch die Backstory wohnt und die Erlebnisse aus seiner Vergangenheit natürlich vor Augen geführt bekommen. Und ich glaube, der erste Flashback war, da sitzen sie in seinem Privatjet und fliegen nach Europa. Und Jay Kelly steht auf, geht durch die Reihen nach vorne, wie man das kennt. Also nicht, dass ich schon mal in meinem Leben in einem Privatjet gewesen wäre, aber so stelle ich es mir vor. Man geht nach vorne ins Cockpit und dann zieht er diesen Vorhang zur Seite, wo man denkt, dahinter müssten ja jetzt die wahrscheinlich zwei PilotInnen sitzen. Und dann zieht er den Vorhang zur Seite, tritt da durch und steht auf einmal in dem Rehearsal, in der Studiobühne, wo das Vorspiel von der Schauspielschule war. Und er sieht sein jüngeres Ich beim Vorsprechen bei so einer Schauspielstunde. Und es gibt mehrere, wie ich finde, wahnsinnig schöne, kreative Momente, wie man den Übergang in so ein, in so ein Flashback gestalten kann. Da gibt es auch eine Szene, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, im Zug. Da ist er irgendwie auf der Zugtoilette, guckt in den Spiegel, dreht sich um und ist auf einmal in einer Szene aus der Vergangenheit wieder. Ja. Das fand ich irre kreativ umgesetzt. Das mochte ich sehr. Oder auch, das muss ich jetzt auch noch nennen, weil mir das wirklich in Erinnerung geblieben ist, die Szene, du hattest sie schon angesprochen, wo er durch den Wald rennt, wo er mit blühtem weißem Anzug wieder rauskommt. Aber egal, Details. Da telefoniert er mit seiner Tochter. Also wir sehen ihn quasi zwischen diesen Bäumen des Waldes hindurchlaufen. Er telefoniert mit seiner Tochter. Und dann läuft er einmal hinter so einem dicken Baumstamm durch, dass man ihn quasi für einen Moment nicht sieht. Und wenn er auf der anderen Seite quasi wieder heraustritt, ist seine Tochter auf einmal neben ihm. Und aus dem Telefonat, also er hat das Handy am Ohr, was ja visuell wirklich kein schönes Bild ist. Und das Telefonat ist quasi visuell aufgelöst mit, sie läuft neben ihm durch den Wald. Und es ist einfach ein Dialog zwischen zwei Menschen und nicht Jay Kelly spricht die ganze Zeit in ein Telefon. Fand ich wahnsinnig schön. Also das, da hat der Film mich sehr berührt und eingenommen. Ach so, apropos berührt, ganz kurz, nur der Vollständigkeit halber, dieser Podcast hat eine Tradition. Auch im Film Jay Kelly kommt ein Hund vor.
Natürlich, da ist er wieder, der Hund. Der funktioniert ja immer.
Der Hund. Ja, leider nur kurz, aber ein guter Auftritt.
Kurz mal dabei. Ja, das, da gehe ich mit. Diese Lösungen in seine, er tritt selber in seine Vergangenheit. Das ist sozusagen, was kreativ sehr schön bildlich gelöst wurde. Oder eben die Nähe, die er sich wünscht. Er wünscht sich, dass seine Tochter jetzt hier wäre und deswegen erscheint sie im Wald neben ihm. Diese Veräußerlichung seiner inneren Zustände. Das ist sehr schön gemacht worden. Statt einfach nur Cut, Flashback, Unterschrift.
Ja.
Keine Ahnung, 1978 oder was auch immer. Oder welche Zeit auch immer. Guessing. Das stimmt. Ja, das mochte ich auch. Möchtest du dein Zitat erklären?
Unbedingt. Unbedingt. Mein Zitat, das Zitat, das ich gewählt habe, lautet: Can I go again? I'd like another one. Und dieser Satz fällt mehrfach in dem Film, aber natürlich ist es auch ein ganz essentiell wichtiger Satz am Schluss, wo Jay Kelly auch die vierte Wand durchbricht. Also das ist wirklich die letzte Einstellung dieses Films. Und der Schauspieler George Clooney als Jay Kelly guckt direkt in die Kamera. Das heißt, er guckt direkt uns, das Publikum, an.
Ja.
Und dieser Satz, ne, kann ich noch eine haben? Was damit gemeint ist, am Filmset werden Szenen aufgelöst und in mehreren Takes gedreht. Und es gibt häufig den Moment, wo SchauspielerInnen darum bitten, noch einen Take zu bekommen, weil sie das Gefühl haben, sie möchten noch mal was ausprobieren oder sie haben jetzt eine andere Energie oder ihnen ist noch was eingefallen. Ja. Und dann bittet man darum, kann ich noch einen haben? Können wir es noch mal drehen? Können wir es noch mal machen? Und der Gedanke dahinter, gerade in diesem Film, ist ja, dass Jay Kelly ja im Grunde darum bittet, also so habe ich das zumindest verstanden, so interpretiere ich das, dass er darum bittet, hey, könnte ich das nochmal leben? Also könnte ich die verpassten Chancen, könnte ich es nochmal versuchen? Also dieser Schmerz, verpasste Chancen zu erkennen und dass man halt weiß, nein, es gibt keine zweite Chance. Du siehst deine Kinder nicht ein zweites Mal aufwachsen, wenn du es beim ersten Mal verpasst hast, weil du halt Movie-Star warst. Ja. Und dieser Wunsch, etwas nochmal zu machen und ja im besten Sinne anders, das heißt besser machen zu können. Oh, da merke ich gerade, das berührt mich schon auch sehr, weil ich glaube, da können wir alle andocken. Das Gefühl kennen wir alle. Und selten bekommt man im Leben zweite Chancen.
Ja.
manchmal ja, aber nicht immer. Und traurig aber war, wahrscheinlich nie in den Momenten, wo man es sich am sehnlichsten wünscht.
Ja.
Hypothese.
Ja, sehr schön betrachtet und interpretiert, das Ende. Dem kann ich so nur zustimmen. Ich würde noch ergänzen, so zum Gedankenfluss, den ich eben hatte, dazu, dass er eben sein eigenes Leben nicht leben kann. Mhm. Er funktioniert eben nur in Filmen als Mensch. Diese Aussage, also in die Kamera zu gucken, während wir ja gerade seinem Leben zugeschaut haben, und diese Frage zu stellen, die natürlich schon menschlich ist, aber auch wieder nur im Film, also die funktioniert ja nur im Film.
Mhm.
Macht für mich auch nochmal diese Ebene, also stärkt nochmal diese Ebene von, er hat eben kein menschliches Leben gelebt, sondern nur ein filmisches Leben. Und vielleicht auch gerade in diesem naiven Gefühl von, ja, du kriegst halt im Leben nicht noch eine zweite Chance. Also, this is it. Die Minute, die gerade vergangen ist, die kriegst du halt nicht wieder. Mhm. Und das geht halt nur im Film. I can go again and again and again. So.
Mhm.
Weil man es eben, man kann den Moment sozusagen rauszögern, wiederholen, nochmal ein bisschen anders formen. Ja. Da liegt dann aber auch im Kern eine menschliche Sehnsucht, dass wir es natürlich uns wünschen würden, dass das ginge.
Ja.
Vielleicht ist das in irgendeiner Form dann auch versöhnlich. Das wäre eh noch mein Stichwort versöhnlich, ob er eben am Ende versöhnt wurde mit dem Weg, den er gegangen ist, trotz dieser Versäumnisse. Zumindest insofern, wenn er sich, also er kann den Schmerz fühlen von dem Leben, das er nicht gelebt hat. Aber das Leben, das er gelebt hat, hat halt eine Bedeutung. Wenn er eben in dem Gesichter der vielen Menschen schaut, die er berührt hat durch sein Werk. Also so sehe ich diese letzten Szenen oder verstehe ich diese letzten Szenen, dass er zumindest trotz des Schmerzes eine gewisse Versöhnung sich versöhnen kann mit dem Weg, den er gegangen ist. Auch über den Käsekuchen.
Ja, der Käsekuchen.
Der Käsekuchen, also das Stück Käsekuchen, der das Käsekuchen, immer wieder vorkommt.
Das Stück Käsekuchen, sehr gut.
Weil, ne, erst am Anfang regt er sich ja darüber auf, dass immer ein Käsekuchen in seiner Garderobe steht und überall, weil das vertraglich so vereinbart ist, ne? Der hat halt einen Rider, nennt man das, da steht drin, was er alles haben will und wo immer er ist, wo immer unter Vertrag ist, das muss erfüllt sein. Das ist kein Wunschkonzert, wenn der Star in seinem Rider stehen hat, er will Käsekuchen, dann hat er ein Käsekuchenstück zu sein, so. Und er regt sich ja darüber auf und sagt so, das will er eigentlich gar nicht, warum ist er mal Käsekuchen? Und Ron sagt, das hast du immer mal gesagt. Und er so, nee, mag ich gar nicht. Und es zieht sich durch. Also jedes Mal, wo immer er jetzt auf dieser Reise, Roadmovie, hinkommt, überall steht ein Stück Käsekuchen bereit. Und er wird halt immer frustrierter.
Ne? Und er isst den ja auch nie. Nee. Also er rührt den ja auch gar nicht an.
Genau. Und er wird zunehmend wütender, je mehr und je öfter er vor diesem Käsekuchenstück, also wieder vor einem Käsekuchenstück steht. Und ganz am Ende, nachdem er sich mit Ron eben als Freunde wohl zusammengefunden hat, nimmt er dann ja drei Bissen davon. Und das ist, also ich habe das interpretiert mit einer gewissen Versöhnung mit seinem Lebensweg.
Nur ja, voll.
Hypothese.
Ja, ja? Gehe ich aber mit. Gehe ich mit.
Ach, schön. Ah, Kuchen, also Käsekuchen, Hunde. Es ist so.
Ah, übrigens, Hunde kam ja häufiger vor. Käsekuchen ist, glaube ich, das erste Mal in unserem Podcast-Thema.
Ja.
Ne? Bin ich gespannt, ob der uns in den nächsten 250 Folgen, ob uns da noch mal ein anderer Käsekuchen begegnet. Hunde begegnen uns öfters. Was uns übrigens auch regelmäßig begegnet, und das möchte ich hier nicht unterschlagen, die ersten 5 Minuten, roundabout, 5 Minuten dieses Films, sind eine fantastische Plansequenz.
Natürlich. Da sind wir wieder mit der Plansequenz.
Die ist wirklich sensationell. Und übrigens auf Netflix gibt es eine 50-minütige Dokumentation Making of J. Kelly. Und die ist durchaus sehenswert. Und da wird auch erzählt und erklärt und auch gezeigt, wie lange die Proben für diese wirklich durchchoreografierte Plansequenz, sprich 5 Minuten wird, das ist ein One-Shot, ja. Da wird nicht unterschnitten und da wird quasi jeder, der wann, wo, wie ins Bild läuft und Kamerafahrten und Schwenk und Kran, ja, und so weiter, das war ein irrer Aufwand, das haben die in den Studios in London gedreht, also dieses Filmset, muss man auch mal sagen, dieser Film ist ja eigentlich ein Film im Film, also ne, wir sehen ja Filmsets, war wirklich, also gestalterisch hat dieser Film mich durchaus angesprochen und jetzt auch vielen Dank, Lisa, für dieses Gespräch, weil der halt jetzt schon auch in mir nach, also ne, dass man auch mal sich selbst hinterfragt, ja. Thema zweite Chancen im Leben und wofür lebt man eigentlich und was ist, wo liegt der Fokus und liegt der auch da richtig, wo er gerade liegt oder muss man den nochmal neu justieren und so, das sind ja alles durchaus total berechtigte Fragen für menschliche Wesen.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, wenn mich jemand fragt, ey, welchen Film soll ich mir heute Abend angucken, damit ich eine gute Zeit habe, würde ich Jay Kelly, glaube ich, nicht nennen, einfach weil er nicht so ein wahnsinnig plot-driven Popcorn-Mainstream-Kino Film. Das ist er halt nicht, aber es ist kein schlechter Film und ich hoffe, das ist jetzt rübergekommen, weil wir uns ja wirklich sehr inhaltlich über ihn ausgetauscht haben. Der stupst einen schon, finde ich, an den richtigen Stellen an, um mal ein bisschen zu reflektieren und nachzudenken. Ja. Ne? Wie viel Jay Kelly steckt eigentlich in jedem von uns?
Genau, because we can't go again.
No.
Sehr schönes Schlusswort, finde ich, von uns. ja, das ist, glaube ich, wirklich einer dieser Filme, die einfach, die kann, vielleicht bleibt der bei einem. Und wenn man währenddessen gar nicht so dabei war. Film ist funktioniert unterschiedlich.
Da denkt man hinterher nochmal drüber nach. Genau. Der halt ein bisschen in einem nach und das ist gut.
Lasst uns gerne wissen, wenn das bei euch der Fall ist. Ihr erreicht uns immer über unsere Instagram-Kanäle oder über unsere E-Mail-Adresse. Alles zu finden in den Shownotes. Ja, es bleibt uns jetzt zu sagen, womit wir in 2 Wochen wiederkommen.
Wir
ja, ganz sprechen was anderes.
In 2 Wochen über etwas ganz anderes. Wir nehmen uns mal wieder eine Serie vor. Ja. Und ich glaube, man kann sagen, dass sie momentan in aller Munde ist. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich glaube, du auch noch nicht.
Auch nicht.
Wir sind beide sehr gespannt. Wir können, in 2 Wochen können wir mitreden über Heated Rivalry.
Das wird aufregend, glaube ich. Ich bin schon sehr gespannt.
Ja. Ich auch.
Wir hoffen, ihr schaut die Serie auch in den nächsten 2 Wochen. Und dann hört ihr zu, wenn es wieder heißt, schon gesehen. Bis dahin, hinterlasst gerne Sterne, abonniert den Podcast, drückt die Glocke. Ihr wisst, was ihr da zu tun habt.
Macht das doch bitte
einfach mal.
Wir
freuen uns über alle Klicks und Sterne. Genau.
Ja, einfach mal machen.
Ja, ich danke dir, Anne. Das war wieder eine tolle Stunde. Ich sag mal Stunde, ich weiß gar nicht, wie lang, aber Stunde mit dir,
Lisa,
das ist immer eine Freude.
Ich danke dir. Es ist so schön. Und wir kommen wieder und da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ich mich auch.
Lisa, an dich und an alle anderen da draußen, bleibt gesund.
Ja, bitte.
Habt eine gute Zeit und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Bis in 2 Wochen. Tschüss.